Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der etwas andere Nachrichtenkanal, der Podcast aus der Gemeinde über die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder mal als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen den 3. November 2023. Es ist die 156. Sendung und natürlich haben wir wieder versucht, einige spannende Themen für euch zusammenzustellen, um euch die nächsten, ja, vielleicht interessanten, lustigen Informationen mit auf den Weg zu geben, um einen schönen Start ins Wochenende zu bekommen. Diese Sendung steht so ein bisschen unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Ein kapitaler Wasserschaden hat es dazu gehindert, dass man heute etwas kürzer sind von der Zeit her, weil dann man doch sagen muss, es gibt dann andere Probleme. Die sind in dem Augenblick dann doch etwas wichtiger. Politisch war es eine ruhige Woche, sicherlich auch dem Feiertag geschuldet. Reformationstag war am Dienstag, viele haben sich den Montag freigenommen und natürlich ist dann auch wenig passiert. Am Montag hat erstaunlicherweise, obwohl viele frei hatten, der Ortsbeirat Diedersdorf zumindest getagt. Das ist dann eher ungewöhnlich, weil man natürlich genau weiß, dass die Anzahl der Zuschauer dann eher geringer ist, wenn man das direkt vor einem Feiertag macht, weil dann doch viele sagen, ich mache dann abends irgendwas Schönes oder ich bin vielleicht sogar gar nicht da, nehme den Brückentag und fahre in Urlaub, wie auch immer. Wir haben erneut Feedback bekommen, insbesondere das Thema zur Feuerwehr und der Entschädigungssatzung. Hier muss man nochmal vielleicht klarstellen, dass es nicht darum geht, den Aufwand der Kameraden gering zu schätzen. Im Gegenteil, es ist so, dass der diese ehrenamtliche Tätigkeit in seiner Freizeit sein Leben einzusetzen, um anderen Leuten zu helfen, eigentlich gar nicht groß genug zu bewerten ist. Aber rein rechtlich ist es eben eine Aufwandsentschädigung. Es ist kein Gehalt, kein Entgelt, sondern es soll den Aufwand entschädigen. Und bei allen anderen Aufwendungen, die man so hat, muss man die nachweisen, was man für Aufwendungen hat, damit dann dort auch keine Mentalität entsteht, dass eben jemand bevorteilt oder übervorteilt wird und sei es die Gemeinde selbst. Da haben wir, wie gesagt, viel Feedback bekommen. Einige haben durchaus gesagt, es ist toll, dass wir die Aufwandsentschädigung für die Kameraden, die ja nachts raus müssen, erholen. Viele haben dann auch gesagt, es ist schon relativ viel, was der Gemeinde Brandmeister jetzt bekommt und deswegen ist die Kritik auch berechtigt, dass man diese Erhöhung um 2,5-fache natürlich dann etwas kritischer sieht. Insbesondere Feuerwehrkameraden haben da uns Feedback gegeben. Das fand ich dann schon wieder erstaunlich, weil man muss natürlich sagen, macht das doch bitte in euren Kreis, weil natürlich auch einige Feuerwehrkameraden uns dafür kritisiert haben, dass wir das Thema angesprochen haben. Weil man dann immer so versucht, gleich polemisch es auf eine Art und Weise zu bringen, dass man sagt, man würde das Ehrenamt nicht achten. Das ist schon, das ist schon böswillig, muss man da sagen, wer das so argumentiert, weil es darum gar nicht geht. Es geht darum, dass man sich ansehen muss, was bringt das, was kostet und steht das in der Relation auch zu anderen. Bei einigen Dingen wird ja immer bemängelt, dass die Politik so eine Selbstbedienungsmentalität ist. Jetzt muss man dazu sagen, das ist bei denen, die über ihr eigenes Gehalt abstimmen können, mag das vielleicht sogar ein Vorwurf sein. Wir haben das ja bei dem Bundestag, der ja irgendwann aus der Diskussion ausgestiegen ist und gesagt hat, wir koppeln es einfach an die allgemeine Lohnentwicklung, was dann natürlich etwas ist, es ist ein Unterschied, wenn ich 2.000 Euro verdiene und ich kriege 3% mehr Lohn oder ich kriege 10.000 Euro und kriege 3% mehr Lohn. Ne? Da ist dann auf einmal die absolute Zahl dann doch etwas anders. Das hätte man vorher wissen können. Jedenfalls muss sich der Bundestag letztlich immer der Kritik stellen, dass man das nicht möchte. Das Gleiche ist im Landtag übrigens so. Bei allen anderen kommunalen Mitbestimmungsorganen wie dem Kreistag, wie der Gemeindevertretung, wie den Ortsbeiräten etc. gibt es eine landesweite Empfehlung, eine Aufwandsentschädigungssatzung, an die sich alle halten müssen. Die ist gestaffelt nach Anzahl der Einwohner. Und in Großbären zum Beispiel sind für die Gemeindevertreter 90 Euro vorgesehen, die sie im Monat auf sogenannten Aufwandsentschädigung bekommen. Ja, je nachdem, ob man dann noch besondere Funktionen hat, gibt es dann gegebenenfalls noch mal mehr. Also ein Fraktionsvorsitzender kriegt ein bisschen mehr. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, wer einen Ausschuss führt, kriegt dann doppelt das Sitzungsgeld und so. Also es gibt schon so ein bisschen was, aber keiner von denen, die dort sich politisch engagiert, tut es ja des Geldes wegen. Das muss man auch immer sagen. Aber gut, also da ist man davor, man kann so gesehen die Kosten gar nicht sich frei entscheiden, was man da nimmt, sondern es gibt eben eine staatliche Vorgabe, an die halten sich alle und darüber, wenn wir sagen würden, wir würden darüber gehen wollen, das geht rein rechtlich sogar, aber dann müsste man eben auch den Aufwand nachweisen und das ist eben zunehmend schwieriger. Gut, also Feedback gab es ausreichend, positiv wie negativ, alles gut, damit können wir gut leben, dass wir manchmal eben dann auch Kritik direkt ins Gesicht geblasen bekommen, das ist so. Wir bedanken uns in jedem Fall dafür, ganz egal, ob positiv oder negativ, dass wir Feedback bekommen. Insbesondere nochmal die Kita-Betreuung war dann auf einmal im Fokus, wo dann natürlich einige gesagt haben, ja, es ging nicht anders. Ja, das mag durchaus sein, dass plötzliche Krankheit immer dazu führt, dass ein Kindertagesstätte natürlich die Betreuung einschränken muss, die Betreuungszeiten einschränken muss. Aber in der freien Wirtschaft kann ich auch nicht sagen, ich kann meine Leistung nicht erbringen, sondern ich muss sie dann erbringen. Ne? Weil ich werde sonst vertragsbrüchig, was man eben nicht haben möchte. Und da gab es auch interessante Ansätze, dass viele das durchaus gesehen haben, dass eine Verwaltung sich eben auch als Dienstleister ihrer Bürger sehen muss. Das sollte eigentlich auch ein Leitbild sein, aber wie so vieles bei uns in Großbären scheint es dann doch etwas anders zu sein. Ihr seid gefordert, uns auch weiterhin natürlich Dinge mit auf den Weg zu geben, Themen anzusprechen vielleicht, wo ihr sagt, guckt euch das doch mal genauer an. Ansonsten wünschen wir euch jetzt in jedem Fall das eine, wie sagt die Kollegin, immer so schön.
Viel Spaß beim Zuhören.
Die Lebensdauer einer Schwalbe oder von anderen Katastrophen. Die meisten Menschen von uns kennen Schwalben im Sinne von, wenn die Schwalbe tief fliegt, gibt es Regen, fliegt die Schwalbe hoch, ist das Wetter schön. Ja, diese kleinen Tiere sind sicherlich im Volksmund auch ja, ein Regensensor, wenn man so möchte, dass man natürlich genau weiß, wann es so ist und wann nicht. Aber die sogenannte Rauchschwalbe, ist 17 bis 19 Zentimeter groß, wiegt so knapp 20 Gramm, mistet im Mai bis August und kann ja, im Regelfall 3 bis 4 bis 5 Jahre alt werden. Sie ist für viele ein durchaus willkommenes Tier. Das Problem ist eben, wenn sie dann in so Mauervorsprung nistet, dann gibt es eben viele Menschen, die diese Schwalbennester ja kaputt machen, wegmachen, weil sie natürlich schon dann am Schwalbennest letztlich irgendwie auch Dreck erzeugen. Das ist so. Man sagt normalerweise, ein Schwalbennest am Haus bringt Glück, aber nicht jeder Hausbesitzer möchte das natürlich haben, weil er gegebenenfalls auch befürchtet, dass er dort Schäden hat. Warum kommen wir auf dieses Thema? Ganz einfach. Es gab vor kurzem eine erstaunliche Rückmeldung, wir hatten mal nachgefragt, wie es eigentlich ist, weil einige Altbauten ja abgerissen wurden oder saniert wurden. Was passiert eigentlich mit den Schwalben? Und draufgekommen ist man dadurch, dass viele Schwalben gerade an älteren Häusern nisten. Und diese älteren Häuser, wenn die dann saniert werden, sind natürlich die Schwalbennester das Erste, was meistens normalerweise eben weggemacht wird. So habe ich im Januar 2022 mal die Verwaltung gefragt, wie sieht es eigentlich aus? Können wir nicht ein Schwalbenhotel aufstellen? Das ist nichts anderes als ein Nest, wenn man so möchte, oder die Möglichkeit, Nester zu bauen. An einem an einer hohen Stange ist oben sind eben so ein bisschen, ja, wenn man so möchte, einer Dachkante nachempfunden, dass dort verschiedene Schwalbennester eben entstehen können. Die Bürgerin hat dann das aufgenommen, hat gesagt, hier an dem sanierten Gebäude wäre es doch ganz schön. Da waren immer lange Jahre Schwalben eingenistet. Jetzt ist das Haus saniert und auf einmal sind die Schwalben weg. Das war im Januar 2022. Also inzwischen fast ein Schwalbenleben her, nämlich knapp 2 Jahre. Man hat sich dann an den Landkreis gewendet, an den Artenschützer, der dann mitgeteilt hat, oh, passt auf, das ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn man die Schwalben dort entfernt. Und gleichzeitig ist es die Pflichtaufgabe, wenn man einen Neubau macht, einen Ausgleich für die Schwalben zu finden. So, dann ist erstmal lange Zeit nichts passiert. Es hat auch keiner nachgefragt. Zwischenzeitlich hat man jetzt mal wieder nachgefragt, hat man festgestellt, oh, der zuständige Mitarbeiter hat gewechselt und man hat jetzt wieder ein bisschen Schwung, will ich nicht sagen, in das Gespräch bekommen, sondern man hat zumindest wieder etwas Bewegung reinbekommen. Es wird sich jetzt zeigen, wie die Kreisverwaltung, das entsprechende Artenschutzamt dann damit umgeht, ob man jetzt irgendwann nochmal dem Ausbauer des denkmalgeschützten Hauses damals dann eben noch beauftragt, ein Schwalbenhotel zu errichten oder eben, das wäre ja auch möglich, die Gemeinde eben selber eins errichtet, was sicherlich auch nicht schlecht wäre, weil so viel sanierte Häuser gibt es nicht mehr und ein Schwalbenhotel wird vielleicht auch nicht reichen. Also wir bleiben dran und das Schwalbenhotel, schauen wir mal, vielleicht kommt es ja noch. Und in dieser Woche tagten einige Ortsbeiräte. So zum Beispiel auch der Ortsbeirat Diedersdorf. Und natürlich wird das gern genutzt, weil der Ortsbeirat als kleinste kommunale Einheit ist ja dafür da, gerade Anregungen und Fragen oder Sorgen, Herausforderungen der Bürger aufzunehmen und sie dann an die Verwaltung zur Klärung weiterzureichen. In Diedersdorf war das dahingehend erstaunlich, dass man Meldung bekommen hat, dass zum Beispiel wieder in der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses Vögel versuchen zu nisten. Das war ja schon mal ein Thema. Dann haben die Vögel irgendwann die Dämmung rausgepickt, haben dort genistet und wir haben fast 2 Jahre gebraucht, um die Dämmung dahingehend instand zu setzen und zu reparieren, weil immer, wenn dann das aufgetaucht ist, hieß es ja, jetzt dürfen wir nicht stören, weil jetzt gerade die Nistzeit ist. Nach der Nistzeit war dann kein Haushalt da oder keine Firma gefunden und dann war das Zeitfenster wieder um und dann nisteten wieder Vögel. Es dauerte dann eine Weile, aber wie auch immer, das ist jetzt so ein Thema, was jetzt die Verwaltung gerade wieder beauftragt wird, das zu verhindern, dass die nach wie vor dort in der Fassade nisten. Gleichwohl könnte man natürlich durch verschiedene Maßnahmen, ihr habt ja vielleicht gerade den Bericht gehört vom Schwalbenhotel, könnte man natürlich auch darüber nochmal nachdenken, ob man nicht künstliche Nistmöglichkeiten für Vögel schafft, wenn sie schon mal da sind, gehört es eben dazu, wenn wir zukünftig als Menschen immer mehr den Lebensraum von einigen Arten reduzieren, dann müssen wir vielleicht zumindest Ersatz schaffen. Das war ein Thema. Ein weiteres Thema war, dass es irgendwann im 2022, vor über einem Jahr, eine sogenannte Verkehrsschau gab. Das ist dann immer zusammen mit dem Straßenverkehrsamt. Man schaut sich dann die Ortslagen an, guckt sich an, wo stehen eigentlich Straßenschilder, sind die sinnhaft an der Stelle? Dann kann mal passieren, dass daraus eben ein Straßenschild verschwindet. Genauso kann es aber passieren, dass man sagt, okay, an der und der Stelle müssen wir vielleicht besondere Parkverbote und dergleichen mehr machen. Das war auch so im, ich glaube, September 2022, dass die Verkehrsschau eben ergeben hat, dass in einigen Dingen eben, zusätzliche Parktaschen erstand werden und damit dann eben ein Parkverbot an anderer Stelle gemacht wird. Und das ist ein generelles Thema gewesen, was Diedersdorf bewegt, auch durch das Neubaugebiet am Schlossgraben, weil dort natürlich man jetzt zwar die Straße geöffnet hat, aber es gibt eben viele Schlossbesucher, die dann nicht den Parkplatz nutzen, sondern direkt versuchen, ins Schloss reinzufahren und dann dort in einem verkehrsberuhigten Bereich zu parken. Aber der ist eben noch nicht als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Da wird dann erst die nächste Verkehrsschau sicherlich Dinge festlegen. Was passiert danach? Naja, danach gibt es ein Protokoll, was ist festgelegt worden. Und dann muss die Gemeinde die entsprechenden Verkehrsschilder beantragen, beschaffen, aufstellen. So ist der normale Weg. Das Problem ist, dass wir uns unheimlich viel Zeit gelassen haben. Das Protokoll kam dann erst zum Jahresende und bestellt wurde dann erst, weil es dann wieder keinen Haushalt gab, natürlich dann erst auch wieder in einem Zeitraum, sodass selbst ein Jahr nach der Verkehrsschau und nach der Festlegung, wo welches Schild hat stehen sollen, es sie immer noch nicht umgesetzt ist. Und das ist natürlich auch Verwaltungsversagen, kann man schon fast so nennen, was eigentlich ärgerlich ist, weil man natürlich den Bürgern ja durch die Verkehrsschau auch sagt, pass auf, hier und da sehen wir ein Problem und wir werden dieses Problem lösen. Was sie nicht gesagt haben, ist, dass es eben nicht kurzfristig ist, sondern dass es dann eben ausreichend lange dauert. Aber gut, das ist ein Problem, was wir generell haben. Dann haben wir wieder ein paar Müllablagerungen. Das ist ja etwas ein never-ending story, also immer wiederkehrendes Thema, dass man Müllablagerung innerhalb der Gemeinde hat. Perspektivisch gefühlt habe ich zwar den Eindruck, dass etwas weniger geworden ist. Zeitgleich sind aber die Stellen immer dieselben. Natürlich die, die unbeobachtet sind. Dann gab es ja immer den Wunsch nach Videoüberwachung. Das ist ja rechtlich ein bisschen problematisch in Deutschland. Gleichwohl, da wo Schilder stehen und Wildkameras angebracht sind, und da steht dann ein Schild, Achtung Wildkamera, merkt man natürlich schon, dass da eben kaum Müllablagerungen sind. Also kann das natürlich ein Thema sein, dass man das vielleicht auch bekommt. Ja, die Blätter fallen, die Laubsäcke sind voll. Auch das ist ein Thema, was man machen muss. Aber im Großen und Ganzen ging es um die Rückschaubetrachtung des Verkehrskonzeptes des Siegesfestes beziehungsweise des Oktoberfestes in Diedersdorf. Wenn das Schloss Diedersdorf sein Oktoberfest macht, dann ist ja eine Straßensperrung angeregt, die alte Dorfstraße, damit dann die zahlreichen Gäste eben nicht durchfahren. Die sollen oben parken, oben ausladen und dann runterlaufen. Das ist im nüchternen Zustand alles gut. Wenn die Veranstaltung zu Ende ist, ist das dann schon etwas schwieriger. Letztlich muss man sagen, hat das aber im Großen und Ganzen schon funktioniert. Natürlich ist es für die Anlieger, die direkt an der Straße wohnen, wo dann die Bevölkerungsmassen auch hoch und runter gehen, natürlich schon eine nächtliche Lärmbelästigung. Das werden wir wahrscheinlich auch nie verhindern können. Gleichwohl ist es aber so, dass man eigentlich nur noch eins feststellen musste. Man hatte in der alten Dorfstraße in Diedersdorf, wer die Örtlichkeit kennt, eine Straßensperrung aufgebaut. Das ist einerseits okay, aber die war direkt hinter der Einfahrt. Und dann ist Folgendes passiert, dass die Leute, die von der Hauptstraße, das ist dann die Chausseestraße, gefahren sind und dort abgebogen haben, haben sofort eigentlich fast in den Schildern drin gestanden, weil die Schilder zu nah am Straßenbeginn oder Straßen einer Einbiegung waren, was dann dazu führte, dass das eben schon zu einigen Vollbremsungen und dann eben auch zur Rückstau auf der Hauptstraße geführt hat. Da geht es dann nur darum, dass man zukünftig gucken muss, dass die Straßensperre etwas weiter nach hinten geht, dass man den Kraftfahrern, den Autofahrern auch die Möglichkeit gibt, dann eben sich ein ausreichender Abstand dann auch eine Bremsung zu erreichen. Ja, das war ein beispielhafter Bericht aus dem Ortsteil Diedersdorf. Es gibt sicherlich in anderen Ortsteilen ähnliche Problemlagen. Man merkt schon an der Auflistung, das ist alles, ich will nicht sagen überschaubar. Vieles davon ist immer wieder ärgerlich, wenn die Verkehrsschau, die war ja auch zuständig für die Straßenschilder, für die Reinigung der Gullis und das eben nicht funktioniert, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn es dann so lange braucht, bis man dann irgendwann Schilder aufstellen kann, damit dann die Kehrmaschine da auch durchkommt. Aber das ist ein Thema, was uns immer wieder nochmal beschäftigen wird. Der langsame Wachstum der Gemeinde. Oder auch einige Ortsteile werden immer größer. In den letzten Jahren haben wir ja immer wieder feststellen müssen, dass die Gemeinde eigentlich mit einer unheimlich hohen Geschwindigkeit wächst. Die Gemeinde Großbeeren ist in ihrer Gesamtheit in den letzten Jahren mit Wachstumsraten 6, 7, 8, teilweise sogar in der Höhe mal bis zu 12% in der Bevölkerungszahl gewachsen. Was sich erstmal als sehr schön anhört, setzt natürlich Politik und Verwaltung massiv unter Druck, weil wir wachsen eben nicht organisch, also durch Geburten, sondern wir wachsen durch Zuzüge. Und die Gemeinde ist nach wie vor bei jungen Familien durchaus beliebt, was dann dazu führt, dass natürlich der Wachstum sofort in der Schule und in den Kitas und im Hort ankommt. Das führt dazu, dass wir immer mehr innerhalb eines Jahres dann auch auf einmal Klassenstärken bekommen, die dann eben doch größer sind als ursprünglich mal geplant. Beziehungsweise ist es jetzt schon so, dass die Schule teilweise eben die Klassengrößen so plant, dass sie in jedem Klassenverbund 2, 3, 4 Kinder zusätzlich unterbringen kann. Gerade in der Schule und in der Kita ist natürlich auch die Flüchtlingsproblematik, die Sie vielleicht jetzt aus den Medien natürlich entnehmen können, das gleiche Thema. Dadurch, dass wir ein Übergangswohnheim haben und dort gegebenenfalls auch eine Bewegung drin, also sprich, wenn die Leute eine Anerkennung bekommen und aus dem Asylleistungsgesetz rausfallen, fallen sie ja dann in das sogenannte Bürgergeld, also Hartz IV. Dann haben sie auch die Möglichkeit natürlich, sich dort niederzulassen, wo sie wollen. Und das führt dann dazu, dass sie eben wegziehen. Freie Plätze werden dann in unserem Übergangswohnheim sofort belegt. Und wenn das dann mit jungen Familien belegt ist, dann müssen die Kinder beschult werden und natürlich in unseren Anstalten, wollte ich gerade schon sagen, also im Hort oder in der Kita, Kindertagesstätten, betreut werden. Das führt eben, wie gesagt, dazu, dass wir immer so ein Auf- und Abschwellen haben, was aus dem Bereich kommt. Aber der normale Wachstum führt eben dazu, dass wir ein generelles Anschwellen haben. Das führt jetzt dazu, dass die Ortsteile, alle drei Ortsteile, knapp über 1000 sind oder an die 1000 dran. Stabil ist zurzeit nur der Ortsteil Diedersdorf, über 1000. Wir hatten jetzt gerade 1066. Das liegt auch daran, dass wir eins der letzten Wohnungsbaugebiete, die Diedersdorf hatte, oder das letzte Wohnungsbaugebiet, was Diedersdorf hatte, im Laufe des letzten Jahres eigentlich vollgelaufen ist. Alle Häuser sind vermietet, alle Häuser sind bezogen. Und auch da haben wir natürlich vor allem junge Familien bekommen. Das ist jetzt so, dass Diedersdorf damit über 1000 ist. Der Ortsbeirat hatte sich irgendwann mal überlegt, wir würden eigentlich ganz gern dem Tausendsten, da wusste man das Geschlecht ja noch nicht, einfach mal einen Blumenstrauß übergeben, was sich dann als irgendwie sehr kompliziert ergab, weil man wächst ja nicht von, ich sag mal, 999 auf 1001 und dann bleibt das so, sondern wir haben über Monate immer mal wieder ein Auf- und Abschwellen gehabt um die 1000 rum. Und da war dann immer die große Frage, wer ist eigentlich der Tausendste? Ja, man hat sich dann entschieden und so hat man dann die Tausendste Diedersdorferin, wenn man so möchte, mit einem Blumenstrauß beehrt vor kurzem. Sie wohnt zwar schon seit Dezember in Diedersdorf, aber man hat jetzt bis August auch gewartet, ob sich die Zahlen dann stabilisieren, und das haben sie getan. Und dann hat man jetzt eben begrüßt. Inzwischen heißt das, dass ein Drittel der Bevölkerung der Gemeinde Großbeeren in den drei Ortsteilen wohnt. Nämlich jeder Ortsteil hat, wie gesagt, knapp 1000. 6.500 wohnen eben in Großbeeren selbst und die weiteren 3000 für 9.500, 9.600 Einwohner kommen eben dann aus den Ortsteilen. Die Geschwindigkeit des Zuzugs hat aber auch nachgelassen. Prozentual ist es etwas weniger geworden. Warum? Weil wir natürlich keine wirklichen Wohnbaugebiete zurzeit ausweisen. Die Gemeinde baut wenig Wohnraum, obwohl sie bereits vor 10 Jahren hier ein massives Defizit hatte. Aber in den letzten 5 Jahren ist hier zumindest von Seiten der Verwaltung, der Gemeindeverwaltung, wenig bis gar nichts mehr passiert. Private Investoren haben bauen wollen und sind dann eher da aufgehalten worden. Gut, ob gewollt oder nicht gewollt, spielt dann gar keine Rolle mehr. Fakt ist ganz einfach, dass weniger Wohnraum oder weniger Neubau natürlich dann die Wirkung verliert, die er eigentlich hat. Wenn man neue Wohnungen, neue Häuser baut, hat man in jedem Fall immer eine Marktdämpfung der bestehenden Mietpreise. Das ist jetzt nicht so. Unsere Mieten werden sich weiterentwickeln nach oben. Wir haben jetzt eben durchaus schon mal auch Mietwohnungen, die eben bei 18, 19 Euro den Quadratmeter liegen. Das hat sich natürlich durch die Energiekrise jetzt nicht unbedingt verbilligt, sondern ist eher noch teurer geworden. Und gleichzeitig haben wir natürlich im sozialen Umfeld, also auch auf einmal Mieten von 7, 8 Euro, die auch schon gestiegen sind, weil da waren wir auch schon mal geringer. Nichtsdestotrotz heißt das, dass die Gemeinde natürlich weiterhin Wohnraum schaffen muss. Und da wäre es sicherlich ganz gut, wenn man damit auch zeitnah anfangen würde. Man hat ja leider das große Gebiet an den Saufichten nach hinten gelegt, hat sich auf den Ortsteil Heinersdorf, hier insbesondere Birkenhain, versteift. Aber da dauert es ja auch noch, bis die Planung dann so umgesetzt ist, dass da wirklich ein Spatenstich mal passiert. Wird bestimmt auch noch 2-3 Jahre dauern. Und in dieser Phase wird es neben nur eine Lückenbebauung geben. In der Ortslage Großbeeren und in den Ortsteilen ist ja nicht mehr so viel frei. In Diedersdorf selber wird gar nichts mehr passieren, weil das eben auch siedlungsbeschränkt ist. Das heißt, die 2 Lücken, die man noch hat, oder die 3, die werden sicherlich bebaut, aber da kommt dann nicht mehr da viel dazu. Andere Ortsteile könnte man rein theoretisch, wie gesagt, Heinersdorf ist ja in Planung, aber auch Kleinbeeren und so könnte man natürlich nochmal den Finger in die Wunde legen. Gleichwohl ist das aber auch eine Sache, die natürlich einerseits politisch gewollt sein muss und natürlich auch verwaltungstechnisch unterstützt. Und an beiden, glaube ich, fehlt zurzeit so ein bisschen die Umsetzung. Wenn man sich Verwaltungshandeln zu leicht vorstellt oder auch, wie man es ja durch eigenes Zutun einige Entscheidungen eben einfach in die Länge ziehen kann. Wir haben in der Gemeinde ein kleines Beispiel, was vielleicht etwas verdeutlicht. Wir haben in der Gemeinde einige Bushaltestellen, die nicht so gut aussehen. Jetzt hat man sich irgendwann vorgenommen, diese Bushaltestellen insgesamt zu verschönern, hübsch zu machen etc. Dazu ist dann auch eine Bushaltestelle, die jetzt wo eine Seitenscheibe fehlt, stärker in den Fokus gerutscht. Normalerweise wäre es so, diese Seitenscheibe fehlt. Man hätte, sofern ein Haushalt da ist, diese Seitenscheibe einfach bestellen können, beziehungsweise eine beschränkte Ausschreibung machen können und man hätte dann diese Ausschreibung, diese Scheibe einbauen können, gut ist. Was passiert? Die Gemeinde hat beschlossen, die Gemeindeverwaltung hat beschlossen, dass sie für alle Haltestellen mal sich geschlossen einen Überblick verschaffen möchte, um dann eben eine Sammelbestellung abzugeben. Problem hierbei ist, dass die Sammelbestellung dann einen gewissen Grenzwert übersteigt, sodass sie eben ausgeschrieben werden müssen. Ausschreibung heißt immer, man muss dann eben in das offizielle Ausschreibungsblatt gehen, den Marktplatz des Landes Brandenburg, dort aufschreiben, was man haben möchte. Und dann können Firmen da reingucken, können sich dann an der Ausschreibung teilnehmen. Die muss dann ausgewertet werden, sublimiert, also sprich ausgewertet. Und dann entscheidet, im Endeffekt muss man sich entscheiden für den preiswertesten Anbieter. Und dann wird da die Maßnahme danach dann in Abstimmung mit dem Anbieter dann auch umgesetzt. Alleine wenn ich das so erzähle, wird vielleicht schon klar, dass das ein ziemlicher Zeitablauf ist. Gleichwohl stellt man immer wieder fest, dass es ja durchaus Sonderregelungen gibt. Und diese Sonderregelungen sind, so mussten wir feststellen, leider eben nicht immer bekannt. Das Interessante ist, wenn man jetzt mit einigen Begrifflichkeiten wie Schwellenwert, Unterschwellen, Vergabeordnung und so hantiert, dann ist man immer wieder erstaunt, weil das Vergaberecht doch relativ kompliziert ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit und diese Möglichkeit ist im § 30 der sogenannten Haushaltskassenverordnung eingeräumt worden, sogenannte beschränkte Vergaben zu machen. Beschränkte Vergaben sind, beziehungsweise sogenannte Verhandlungsvergaben sind dann einfache Verfahren, wo man sich 3 Angebote einholt und dann kann man fast schon loslegen. Beziehungsweise es gibt ja auch Beschaffung, wo man gar kein Vergabeverfahren durchführen kann. Wenn Sie eben nur einen Anbieter haben und der ist sehr speziell, dann können Sie da nur bedingt ein Vergabeverfahren machen. Interessant ist, dass die beschränkte Ausschreibung zum Beispiel zulässig ist. Da gibt es dann gewisse Dinge. Das ist beruht auf einer europäischen Richtlinie. Die ist schon relativ alt. Die ist aus dem Jahr 2004. Die dann sagt, ab wann wie eine Beschreibung, eine Ausschreibung stattfinden muss, weil ab einer gewissen Größenordnung muss es bereits eine europäische Ausschreibung sein. So, die interessant ist, dass es bis zum 31.12.2024 eine sogenannte Sonderregelung gibt, die hat man mal eingeführt, weil man festgestellt hat, dass man bei einigen Ausschreibungen, dass die eher hinderlich sind, weil sie das Zeitfenster auf einmal sehr stark verschieben. Eins davon ist die Einrichtung und den Betrieb dadurch entstanden, dass man vermehrt Aufnahme von Geflüchteten übernimmt. Da hat man dann was geändert. Das gilt insbesondere aber auch für die soziale Infrastruktur, Schulen, Kita, Hort und Jugendfreizeiteinrichtungen. Das heißt, das ist eigentlich genau das, was uns in der Gemeinde Großbeeren teilweise auch trifft, dass wir eben durch das Übergangswohnheim stetigen Strom an Kindern und Jugendlichen dazu bekommen. Was einerseits, wie gesagt, auch gut ist. Andererseits gibt es aber die Möglichkeit, eben da auch dann über die Ausschreibung Modalitäten vielleicht schneller zu werden, als wir es normal haben. Interessant ist allerdings, dass bei manchen Werten eben der ursprüngliche Schwellenwert eben angehoben wurde. Früher war es so, dass alles, was über 1.000 Euro war, musste ausgeschrieben werden. So, jetzt ist es allerdings so, bis zum 31.12. gilt, alles, was über 3.000 Euro ohne Umsatzsteuer, kann auch ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden. Das ist ja an einem Punkt, wo wir immer wieder erstaunt sind, weil, wie gesagt, nach wie vor die Verwaltung uns mehrfach erklärt, dass sie eben ab 1.000 Euro eben ausschreibt, wo man sagen muss, nee, zurzeit habt ihr bis zum Jahresende nächsten Jahres die Möglichkeit, ab einem geschätzten Auftragswert von 3.000 Euro ohne Umsatzsteuer eben sogar die Durchführung ohne eines Vergabeverfahrens Anschaffung zu tätigen. Gut, es ist leider so, dass das nicht unbedingt jedem bewusst war, weil wir eben häufiger im politischen Raum die Mitteilung bekommen, ja nee, wir können jetzt nicht, weil wir über 1.000 Euro sind, müssen wir ausschreiben. Ja, das wird auch wieder so kommen, ab dem 01.01.2025 mag das so sein, aber bis dahin kann man vielleicht insbesondere die kleinen Ausschreibungen relativ schnell zeitnah, die kleinen Beschaffungen, so ist besser, die kleinen Beschaffungen zeitnah dann auch ja, durchbekommen. Warum nicht einfach mal versuchen? So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächstes Mal wieder mit dabei. Es ist durch den Feiertag und die damit verkürzte Woche natürlich eine etwas kürzere Sendung. Seid euch sicher, dass wir in der nächsten Sendung dann wieder zu den ursprünglichen Zeiten zurückkehren und natürlich dann auch wieder versuchen, euch mit kleinen Informationen und Wissenshäppchen zu begeistern. Wir freuen uns, dass ihr da gewesen seid. Seid auch weiterhin dabei, wenn es wieder heißt Großbeeren Insight. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team und insbesondere ich als Sprecher. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund, bis zur nächsten Woche, euer Dirk Steinhausen.